Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 4 News. Die Woche im Tessin und in der Romandie.
Am Mikrofon Eric Facon. Diese Woche hat der Neuenburger Regierungsrat Claude Nicati seinen Rücktritt aus seiner Partei, der FDP, bekannt gegeben. Ich habe unseren Mitarbeiter Ron Hochuli von Radio-Television Suisse gefragt, warum Nicati aus der Partei zurückgetreten ist.
Ja, seit einem Monat läuft rein gar nichts mehr für Claude Nicati. Die verlorene Abstimmung über den Bau des Transrhône der Neuenburger S-Bahn musste er ganz klar verantworten. Seine Kampagne war nämlich alles andere als überzeugend und dafür wurde er letztendlich von seiner eigenen Partei auch bestraft. Am Parteitag, nämlich vor einer Woche, entschied eine Mehrheit der FDP-Liberalen, man sollte die drei eigenen Regierungsräte nicht einfach so zur Wiederwahl stehen lassen im kommenden Frühling, sondern es soll interne Primärwahlen geben. Mit dieser Strategie wurde ganz deutlich auf Nicati gezielt. Der wusste sehr genau, dass er unter solchen Umständen wenig bis keine Chancen auf eine neue Kandidatur haben würde. Er beschloss daraufhin, seine Partei zu verlassen. Er versuchte dann sein Glück bei den Grünliberalen. Auch bei der BDP in Neuenburg soll er angeklopft haben, doch ohne Erfolg.
Geht man denn im Streit auseinander?
Ja, das kann man schon sagen. Der ehemalige Mitarbeiter der Bundesstaatsanwaltschaft in Bern galt ja in Neuenburg schon immer als politischer Quereinsteiger, der ziemlich offensichtlich auch an politischem Sinn mangelt. Der wurde vor 4 Jahren unter außerordentlichen politischen Umständen Kandidat, wurde dann auch gewählt, doch beliebt war er nie, auch parteiintern, wo es eben auch interne Konkurrenz gab und wo viele einfach nicht verstanden, weshalb denn plötzlich einer, der seit Jahren beim Bund arbeitet, plötzlich als Regierungsratskandidat einsteigen darf. Dazu kommt noch, dass er für viele, nicht nur in seiner eigenen Partei, als abgehoben, als etwas arrogant gilt, als jemand, der eindeutig eher das Profil auch eines Top-Beamten hat als jenes eines Politikers. Unter diesen Umständen hatte seine Partei auch Angst, dass er nun zur Hypothek würde, dass man wegen ihm einen Sitz verlieren könnte.
Und wie reagiert jetzt die Öffentlichkeit auf diesen Rücktritt?
Das ist noch schwierig zu sagen. Bestimmt hat man nur wenig Erbarmen mit Claude Nicati. Das hat seine Partei schon auch richtig gesehen. Er hätte im Frühling kaum Chancen gehabt, wiedergewählt zu werden. Er selbst schließt zwar nicht aus, dass er als Selbstständiger kandidiert, doch ja, seine Chancen scheinen gleich null. Und in der Bevölkerung scheint man ganz klar darauf zu warten, dass er nun endlich das Gremium verlässt.
Nun ist ja Claude Nicati nicht der erste Regierungsrat Neuenburgs, dessen Karriere in dieser Legislaturperiode aufhört.
Eindeutig. Als erster musste der FDPler Frédéric Hénard den Battle hinwerfen vor 2 Jahren. Der junge Draufgänger war in verschiedene Affären verwickelt und es gab keinen Ausweg mehr. Dann verließ der starke Mann der Neuenburger Regierung, Jean Studer, seinen Posten. Er wurde letzten Sommer Präsident der Nationalbank. Und obwohl das natürlich eine spannende Aufgabe ist, sind viele in Neuenburg der Meinung, Studer hätte die Regierung nie verlassen, wenn das Klima im Gremium nicht so katastrophal gewesen wäre. Schließlich hat vor 2 Wochen auch Gisèle Ory wie Jean Studer aus der SP bekannt gegeben, sie werde nicht für eine Wiederwahl kandidieren. Wie gesagt, Claude Nicati lässt es noch offen, wie er seine Zukunft gestaltet. Doch ja, die Bevölkerung hat ihm bereits einmal die rote Karte gezeigt, wie gesagt, bei dieser S-Bahn-Abstimmung. Und seine politische Zukunft sieht schwarz aus.
Gibt doch einige Unruhe in der Neuenburger Regierung. Wir hatten es schon öfters davon in dieser Rubrik. Aber gibt es nun eine Chance, dass sich das in der nächsten Legislaturperiode ändert?
Ja, das ist die große Frage. Gelingt es der künftigen Regierung, das Vertrauen der Bürger für sich zurückzugewinnen? Dies nach einer verlorenen Legislatur, wie man die letzten 4 Jahre in Neuenburg bezeichnet. Was dafür spricht, ist die Persönlichkeit der künftigen Kandidaten. Unter ihnen gibt es kaum Alpha-Tiere mit überdurchschnittlichen Machtansprüchen, wie es bestimmt Frédéric Hénard und Jean Studer auch waren. Und das mindert natürlich auch das Konfliktpotenzial innerhalb des Regierungsrates. Doch auf der anderen Seite gibt es in Neuenburg eine Art Generationenloch in der Politik. Links wie auch bei den Bürgerlichen gibt es zwar Nachwuchs, aber der ist noch eher jung, mit entsprechend wenig Erfahrung. Und da kann man sich schon fragen, ob diese Leute die Führungskraft mit sich bringen, um große Projekte zu lancieren, die Neuenburg ebenso dringend nötig hätte. Und ob sie in der Lage sein werden, die ewigen Rivalitäten zwischen dem oberen und dem unteren Teil des Kantons endlich zu beseitigen. Diese Fragen sind offen und alle sind jetzt schon gespannt, wie die Stimmbeteiligung sein wird im Frühling. Die Parteien, die haben bereits Angst, dass da nur die wenigsten Neuenburger überhaupt wählen gehen, was wiederum ein Zeichen des Misstrauens gegenüber der Politik allgemein sein würde in Neuenburg.
Ron Hochuldi, wechseln wir das Thema. Ende August kam es zu einer Reise, die nun im Oktober für Aufsehen sorgt und auch für diplomatischen Ärger. Erik Hösli von Thea Media lud zur Reise nach Sibirien und Japan. Und teilgenommen haben da etliche Politikerinnen und Politiker aus der Romandie. Aber was genau war denn das Problem an dieser Reise?
Ja, nach einigen Tagen in Russland und unter anderem in Sibirien war eine Weiterreise nach Japan geplant. Doch zwischendurch entschied sich die Gruppe noch für einen Abstecher auf die Kurilen. Diese Inseln stehen seit 150 Jahren mitten in einem Konflikt zwischen Moskau und Tokio. Immer wieder kommt es zu Reibereien und jeder mehr oder weniger offizielle Besuch auf diesen Inseln sorgt für diplomatischer Zündstoff. Als die Japaner erfuhren, dass da eine Gruppe von Schweizern, notabene Politikern, auf die Inseln fuhren, wendeten sich die Japaner sofort dem EDA in Bern. Tokio glaubte nämlich, es sei eine offizielle Delegation. Kein Wunder, unter den Reisenden war ehemaliger Bundesrat Pascal Couchepin, Ständerätin Géraldine Savary und zwei amtierende Regierungsräte, nämlich der Waadtländer Pascal Brulis und die Freiburgerin Isabelle Chassot.
Was sagen denn nun die mitreisenden Politiker dazu?
Ja, sie erklärten, sie seien als Privatpersonen während ihren Ferien unterwegs gewesen. Die Delegation sei alles andere als offiziell. Dann wurde es ein bisschen ruhiger. Trotz allem, die Reise nach Japan wurde abgebrochen und um ein Haar konnte man eine diplomatische Affäre verhindern. Doch die Politiker gerieten dennoch in Verlegenheit, als diese ganze Geschichte enthüllt wurde. Keiner von ihnen wollte dazu Stellung nehmen oder Details erwähnen. Das Ganze sei unterstrichen schlicht privat. Schon ein seltsames Echo seitens Personen, die ein öffentliches Amt haben, wurde hier in der Westschweiz kommentiert.
Und was sagt denn nun der Reiseleiter Erik Hösli von Thea Media dazu?
Ja, auch er zeigt sich eher wortkarg. Auch er habe diese Reise privat organisiert während seinen Ferien. Der Mann ist ein Russland-Spezialist, einer der besten in der Schweiz überhaupt. Er hat auch sehr gute und wichtige Beziehungen, die ihm auch schon mehrmals erlaubten, Leute wie Wladimir Putin zu interviewen. Er hat auch schon mehrere Delegationen, auch offizielle, nach Moskau begleitet und geführt. Doch hier fragen sich einige, wie eben ein solcher Spezialist sich auf die Kurilen wagte, ohne mit Konsequenzen zu rechnen. Wie dem auch sei, in Bern meidet auch das EDA, die ganze Sache offiziell zu kommentieren. Erfahren hat man nur, dass man während der Reise nicht weit entfernt von einer Staatsaffäre war.
Zuletzt gehen wir noch ins Wallis, an einen Zipfel des Wallis, der an den Lac Léman, an den Genfersee grenzt. Dort ist der russische Regisseur Nikita Michalkov am Filmen seines nächsten Werkes. Ron Hochuli, was dreht er denn da für einen Film?
Der Film namens Sunstroke oder Hitzeschlag ist die größte Produktion, die in der Schweiz gedreht wird, seit dem James Bond GoldenEye 1995. Und damals ging es ja auch nur um einzelne Szenen. Über 300 Statisten gastieren momentan für 3 Wochen in Le Bouvre, dazu natürlich noch die Filmcrew mit Hauptdarstellern und eben Starregisseur Michalkov. Im Film handelt es sich um eine kurze, aber intensive Liebesgeschichte zwischen einem russischen Offizier und einer jungen Frau, die sich eben 1907 auf einem Schiff auf der Wolga begegnen.
Aber warum dreht er denn in Le Bouvre und nicht in Russland?
Ganz einfach, weil der Genfersee noch eine Flotte von historischen Schiffen aus der Belle Époque hat. Eine außerordentliche Flotte, die eben traditionsgemäß auch bewahrt wurde und die den Schiffen, die es am Anfang des 20. Jahrhunderts auf der Wolga gab, sehr ähnlich sind.
Nun ist Le Bouvray aber ein Ort im Wallis, also ein Gestade des Genfersees. Hatten das irgendwelche Ähnlichkeiten auch mit einem Ort an der Wolga?
Nein, und das erklärt auch die Aufregung, die momentan zu spüren ist, und dies seit mehreren Wochen. Es musste allerlei organisiert und auch umgebaut werden, damit das kleine Städtchen und vor allem der Hafen wie vor einem Jahrhundert auf der Wolga eben aussieht. Das lockt natürlich auch zahlreiche Zuschauer und Touristen an, obschon dann der Dreh hinter geschlossenen Türen durchgeführt werden wird. Zum Zweiten freut man sich natürlich auch, unter dem Rampenlicht zu stehen, weil dieser Film natürlich auch eine sehr gute Werbung ist für die kleine Stadt Le Bouvray, ja, für die ganze Genfersee-Region. Es wird ja in einigen Wochen auch in Uschi gedreht werden, in Lausanne. Und man hofft sich natürlich mit diesem ganzen Dreh auch bei einer sehr zukunftsträchtigen Klientelle zu punkten, was Tourismus angeht, nämlich die russische.
Ron Hochuli von Radio Television Suisse.
DRS4 News. Die Woche im Tessin.
Zuerst schauen wir auf einen Fall, der im Tessin für einiges Aufsehen gesorgt hat. Zwei bekannte Personen aus dem Umfeld der Spielbank Lugano wurden verhaftet und sitzen in Untersuchungshaft. Ich habe unseren Mitarbeiter Gerhard Lob gefragt, was diesen Personen vorgeworfen wird.
Es sind massive Vorwürfe. Die Liste, die von der Staatsanwaltschaft veröffentlicht wurde, ist lang und reicht von Betrug, ungetreuer Geschäftsführung, Urkundenfälschung bis zu Geiselnahme und schwerer Körperverletzung, um nur die wichtigsten Vorwürfe zu nennen. Das war schon sehr eindrücklich. Betroffen ist ein 45-jähriger Ausländer, der recht bekannt ist in Lugano, denn er hat eben mehrere Nachtlokale, darunter auch Diskotheken. Und eine dieser Diskothek, eben Nix, ist im ehemaligen Kursaal untergebracht, wo nebenan direkt die Spielbank ist. Und die zweite Person ist eben der Marketingleiter dieser Spielbank. Also da gibt es eine enge Verbindung.
Eine lange Liste von Vorwürfen, die sind doch recht happig. Was weiß man denn über die Hintergründe dieser Verhaftung?
Man weiß noch nicht sehr viel, aber klar ist natürlich, dass es um kriminelle Machenschaft geht, die in diesem Milieu stattfinden. Und in diesem Milieu gibt es offenbar Dinge, die nicht ganz so sauber sind. Man weiß das immer, man hat auch davon gesprochen, aber passiert ist bisher nicht viel. Das ist ganz ähnlich wie im Prostitutionsmilieu. Und die Staatsanwaltschaft hat ja seit Monaten nun auch, sage ich mal, in den Bordellen aufgeräumt. Und jetzt hat man auch in diesem Milieu zugeschlagen, wo es offenbar nicht immer mit rechten Dingen zuging.
Und wie waren nun die Reaktionen?
Ja, die Tessiner Medien, man kann sich das vorstellen, haben da sehr ausführlich drüber berichtet. Sie sprachen von einem Caso Clamoroso, also von einem wirklich aufsehenerregenden Fall, zumal ja eigentlich die Öffentlichkeit noch etwas in Atem gehalten ist mit dem Fall Bissone, wo der Gemeindepräsident vor kurzem in Haft genommen wurde. Aber die Aufregung hängt natürlich auch damit zusammen, dass eben die Spielbank von Lugano indirekt betroffen ist, und sie steht nicht zum ersten Mal in den Schlagzeilen. Das ganze letzte Jahr gab es einen Kampf, kann man sagen, zwischen Direktion und Gewerkschaften über angebliche Missstände, und erst vor kurzem hat der österreichische Generaldirektor seinen Hut genommen.
Direkt betroffen ist die Spielbank, wie reagiert man denn dort?
Ja, man hält sich sehr zurück. Jedes Wort wird im Moment abgewogen. Und das liegt eben auch daran, dass die Spielbank Lugano, das ist nicht so bekannt, sie gehört wirklich der Stadt Lugano. Die Stadt Lugano ist Mehrheitsaktionärin. Und der Verwaltungsratspräsident der Spielbank ist der Vize-Stadtpräsident, nämlich Erasmo Pelli von der FDP. Insofern, immer wenn es um die Spielbank geht, geht es auch um das Ansehen der Stadt Lugano, und insofern ist man dort sehr auf der Hut. Pelli wollte zum Beispiel zuerst vor die Medien treten, wollte ein Fernsehinterview geben, aber dann hat ihn die Anwältin der Spielbank zurückgepfiffen. Geblieben ist nachher eine Medienmitteilung, in der man darauf aufmerksam gemacht hat, dass eben die Spielbank nicht direkt involviert sei. Man habe zwar die Räume der Diskothek vermietet, aber eben man betreibe das nicht selber, und der Marketingmann sei übrigens nur als Berater tätig. Da hat eben die Staatsanwaltschaft ein bisschen eine andere Version.
Gerhard Lob, ein weiterer Schauplatz diese Woche. Wir gehen von Lugano nach Bellinzona in den Großen Rat. Dort fand Anfang Woche eine Diskussion statt, in der sich die Parlamentarier in gewisser Weise mit sich selbst beschäftigt haben. Das Stichwort Interessenskonflikte. Was war denn das Ergebnis?
Ja, interessant ist meiner Meinung nach, dass es am Ende gar keine wirklichen Veränderungen gab. Es stand nämlich eine parlamentarische Initiative im Raum, wonach Großräte, die sich mit einem Dossier verbandelt sind, also familiärer Art oder beruflicher Art, also einen Interessenskonflikt haben, sollten in den Ausstand treten, wenn ein solches Dossier beraten wird. Das heißt, die dürften auch beispielsweise keine Kommissionsberichte schreiben. Und es war eigentlich erstaunlich, dass die vorberatende Kommission, die war dafür, hat aber dann kleine Änderungen angebracht, weil eigentlich bewusst war, dass in diesen Fragen der Interessenskonflikte wirklich ein Problem vorhanden ist.
Und trotzdem kam das Geschäft nicht durch.
Genau. Erstaunlicherweise fand kein Bericht eine Mehrheit. So entschieden die Parlamentarier am Schluss den Status quo beizubehalten. Das heißt, und dieser befindet sich auf einem sehr niedrigen Niveau, wenn ein Interessenskonflikt vorliegt, darf der Parlamentarier oder die Parlamentarierin nur an der Schlussabstimmung nicht teilnehmen. Aber ein Verbot etwa an einer Teilnahme an der Debatte, an der Diskussion, das gibt es nicht.
Wie kam nun dieser Entscheid in der kantonalen Presse an?
Ja, persönlich bemerkenswert fand ich einen Kommentar des Corriere del Ticino, dem man ja nicht unterstellen kann, dass er linksgerichtet ist. Die Initiative ihrerseits kam von einem linken Parlamentarier und er ging recht ins Gericht, muss man sagen, mit den Großräten. Er sprach von Quadratschädeln, etwas salopp übersetzt, die es noch nicht erkannt hätten, dass solche Regeln eben nötig seien im Hinblick auf einen transparenten Parlamentsbetrieb. Denn im Tessin, man muss sagen, kommt es immer wieder vor, dass sich eben eigentlich die Parlamentarier selbst kontrollieren. Da sitzen etwa dann Ärzte im Großen Rat, die darüber befinden, ob die kantonalen Spitalrechnungen abgenommen werden oder dasselbe auch bei Konsortien, etwa der Kehricht, Müllbeseitigung. Auch dort gibt es immer wieder diese Interessenskonflikte. Aber wie gesagt, der Rat selber wollte die Regeln nicht ändern. Das heißt, solange er es selber nicht macht, könnte nur eine Volksinitiative wohl da etwas ändern.
Bleiben wir in Bellinzona. Dort hat der Staatsrat diese Woche das Budget 2013 vorgestellt, und zwar mit tiefroten Zahlen. Was ist denn los im Kanton Tessin?
Tiefrot ist das richtige Wort. Fast 200 Millionen Franken Defizit in der laufenden Rechnung. Das ist gewaltig. Übrigens nur Genf hat ein höheres Defizit budgetiert. Ja, die Gründe, das sind natürlich viele. Da ist die Wirtschaftslage, die nicht mehr die beste ist. Aber es kommt auch eine Sanierung der Pensionskasse dazu, die fast 40 Millionen Franken verschlingt. Und es kommen natürlich steigende Ausgaben hinzu, die der Kanton nicht immer im Griff hat.
Und wie reagiert die Regierung auf diese Entwicklung?
Ja, man muss auch sagen, dass dieses Budget, dieses Defizit ist bereits das Resultat von Sparmaßnahmen. Sonst wäre es nämlich noch wesentlich krasser ausgefallen. Es gibt eine Reihe dieser Sparmaßnahmen. Ich möchte einige erwähnen. So sollen die Staatsangestellten, also die Funktionäre, Beamten und auch die Lehrer im kommenden Jahr 2% weniger Lohn erhalten. Und es ist eine lange Liste von Einsparmaßnahmen, zum Teil auch kurioser Art. So hat man festgestellt, dass man Abstimmungsbüchlein nur noch schwarz-weiß drucken muss, nicht mehr farbig. Dadurch kann man 80.000 Franken im Jahr einsparen.
Und wie kommen die Vorschläge an?
Ja, es hat sich eine ziemlich heiße Diskussion ergeben. Vor allem die Staatsangestellten sind auf den Barrikaden. Lehrer drohen bereits mit Streik und es gab sogar einige Reaktionen, denn Versammlungen von Lehrern sagten, wir werden jetzt zum Beispiel nicht mehr mit den Schülern in die Ausflüge gehen oder sie wollen auch Treffen mit Eltern aussetzen. Das hat ziemlich für böses Blut gesorgt, denn auf der anderen Seite sind wieder die Elternvereinigungen, die sagen, der Protest solle eben nicht zulasten der Schüler und der Eltern gehen in der Schule. Also das Klima ist da jedenfalls etwas gereizt im Moment, im Übrigen auch bei den politischen Parteien, denn der Präventivo, also der Kostenvoranschlag ist eigentlich bei keiner Partei gut angekommen. Und das ist ja doch kurios, wenn man denkt, dass wir 4 Parteien in der Regierung haben, aber alle hatten zu meckern und haben gesagt, zum Teil sogar, sie werden dieses Budget im Großen Rat zurückweisen, was natürlich schon eine recht happige Aussage ist. Die Lega, muss man wissen, hat inzwischen die relative Mehrheit und auch dort hat Lega-Chef Biñasca ziemlich ausgerufen, das sei alles ein Gemurkse, sagt er, mehr oder weniger. Und er hat auch die Finanzministerin Laura Sades da ziemlich angegriffen. Insofern wird dieser Präventivo noch für einige Diskussionen sorgen.
Bei Lega denkt man auch an Lugano, da ist nämlich Biñasca zu Hause und dort ist viel Vorgeplänkel für die Gemeindewahlen 2013 im Gang. Sind denn auch erste Entscheidungen gefallen?
Ja, man muss sagen, es sind effektiv erste Entscheidungen gefallen. Sie betreffen beispielsweise die SP, wo eine langjährige Municipale, also eine Stadträtin, nämlich Nicoletta Mariolini, nicht mehr antreten wird. Auch die CVP hat sich geoutet, wenn man so will. Sie haben ihre Mannschaft vorgestellt für die Wahlen 2013, die ja erst dann stattfinden, weil ein großer Fusionsprozess im Gang ist. Also diese Wahlen von Lugano finden ein Jahr später statt als die allgemeinen, die im April 2012 schon stattgefunden haben. Aber die Hauptfrage bis heute ist nicht geklärt. Wird sich Stadtpräsident Giudici wieder zur Wahl stellen? Das ist eigentlich die entscheidende Frage. Und er selber, der FDP-Mann, der seit 24 Jahren Bürgermeister ist von Lugano, hat sich immer noch nicht dazu geäußert. Denn die Lega will ihre Karten erst auf den Tisch legen, wenn die FDP gesagt hat, wie ihr Team aussehen wird.
Und was für Folgen hätte denn eine Kandidatur und allfällige Wahl von Borradori in die Exekutive?
Eben, Sie sagen Borradori, weil genau das ist die Frage, wird Borradori von Bellinzona, der Kantonsregierung, allenfalls nach Lugano gehen, dort kandidieren, Stadtpräsident werden? Die Folgen wären in der Tat sehr interessant, denn würde er aus der Kantonsregierung ausscheiden, wäre Nationalrat Lorenzo Quadri sein Nachfolger. Doch dieser hat schon gesagt, nein, diesen Job werde er auf keinen Fall machen. Und wer wäre der Nächste? Ja, Giuliano Biñasca selber. Er hat in letzter Zeit nicht ausgeschlossen, tatsächlich in die Kantonsregierung nach Bellinzona zu gehen. Sie können sich vorstellen, das ist für viele im Kanton ein Horrorszenario, sich vorzustellen, dass Giuliano Biñasca, den man ja kennt, nicht gerade immer als vornehmen Herrn, dass der dann plötzlich in der Kantonsregierung sitzt. Dieses Bild können sich viele schlichtweg nicht vorstellen, aber es lässt sich eben auch nicht ausschließen.
Gerhard Lob, freier Journalist aus Lugano.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.